Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Christoph Richter, ich bin Direktor bei uns im Verrechnungspreisteam in Nürnberg und darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zu einer ganz spannenden Folge, und zwar zum Thema Zoll und Verrechnungspreise. Und dazu habe ich mir meinen Kollegen Michael Terworen eingeladen. Hallo Michael.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du Zeit hast für uns. Magst du vielleicht ganz kurz was zu dir und zu eurem Bereich erzählen?
Ja, natürlich, gerne. Mein Name ist Michael Terforen, ich bin Partner bei PwC. Ich leite den Bereich Zoll, Verbrauch, Steuern, Exportkontrolle mit einem Team von insgesamt 50 Mitarbeitern. Wir sind über Deutschland an den verschiedenen Standorten verstreut. Das Team teilt sich so ein bisschen auf in ein zollfachliches Team und ein Zoll-IT-Team, das sich hauptsächlich mit dem Thema SAP GTS beschäftigt. Und ich denke, gutes Format und ich freue mich, dass wir mal ein wenig reflektieren können, was denn zollmäßig so ein bisschen los ist und auch welchen Implikationen es Richtung Verrechnungspreisen gibt.
Absolut. Ja, vielen lieben Dank. Ich denke mal, bei euch ist ja wahrscheinlich im Moment eine ganze Menge los, kann ich mir vorstellen. Bei euren US-Kollegen vermutlich auch sehr viel. Und ich glaube, bei uns sind die Überschneidungspunkte jetzt auch noch häufiger als vorher, ne?
Ja, also ich habe das häufiger so gesagt. Ich bin jetzt seit fast 22 Jahren bei PwC und meine Eltern, beide über 80, haben jetzt mittlerweile verstanden, was ich überhaupt beruflich mache. Und das haben wir da tatsächlich dem Herrn Trump zu verdanken, der quasi jeden Tag in der Tagesschau sich befindet, mit unterschiedlichsten Ideen, die dann umgesetzt werden oder vielleicht auch nicht umgesetzt werden.
Ja, also da kann ich vielleicht auch noch beisteuern. Ich habe ja VWL studiert und habe am Ende vom Studium mich da auch relativ viel mit Handelspolitik beschäftigt. Damals war eigentlich noch so das Thema, was wird aus der WTO und was machen wir mit den ganzen Freihandelsabkommen und so weiter. Und das hat damals, ja, so 2006 war das niemanden interessiert in meinem Freundeskreis. Und einige Jahre später war dann so diese ganze Diskussion um TTIP und Chlorhühnchen und so weiter. Da habe ich eigentlich schon gedacht, das ist ja erstaunlich, dass das mal irgendwie so im Mainstream ankommt, sozusagen das Thema. Aber heute sind wir da ja ganz anders unterwegs, ne?
Ja, heute sind wir da ganz anders unterwegs, weil die Amerikaner Zoll ganz anders denken als wir in den letzten 80 Jahren. In den letzten 80 Jahren wurde Zoll gesehen mit dem Hintergrund Schutz der Wirtschaft. Es wurde Industrien in der EU geschützt, aber ich nenne es mal auf moderate Weise. Letztendlich hat ja auch Deutschland und auch die EU die WTO-Abkommen und die GATT-Abkommen unterschrieben. Und da war dann klar, wenn wir einen Zoll erheben, nehmen wir mal für PKW in Höhe von 10%, dann gilt das halt für die gesamte Welt. Und die einzige Ausnahme war, wenn man halt Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. Und wir sehen jetzt eine Situation, wo Zoll nicht mehr als Steuerelement gesehen wird, also als Tax-Element, sondern als politisches Instrument zur Durchsetzung von politischen Zielen. Und wenn man dann halt mal sieht, zum Beispiel den Hafen in Peru, der ist durch den chinesischen Staat finanziert worden. Darauf sagen die Amerikaner, also Trump, jedes Schiff, was durch diesen Hafen fährt, muss, wenn es in den USA anlangt, extra Gebühren zahlen. Man kann aber auch, wie zum Beispiel gestern mitgenommen sehen, naja, jedes Land, das Öl aus Venezuela bezieht, soll extra Zölle zahlen. Also das hat eigentlich mit dem normalen Zollgedanken so überhaupt nichts mehr zu tun. Und besonders schade ist, dass man ja anscheinend auch aus der Geschichte nicht lernen. Ich habe mir am Wochenende nochmal angesehen den Smoot Hawley Act von 1930. Da war es so, dass wieder die Republikaner übrigens gesagt haben, naja, wir wollen halt die Industrie in den USA schützen, wir wollen Zolleinnahmen generieren und haben dann massiv die Zölle erhöht. Das war halt im Jahre 1930 und hat, so wie die Interpretation wohl auch richtigerweise ist, mit zur Weltwirtschaftskrise halt beigetragen. Das ist halt ein wenig schade, dass man da halt anscheinend wohl eher nicht lernbereit ist. Das ist ja zumindest die eigene Historie der USA. Und in der Situation befinden wir uns. Und ich glaube, jeder, der die Tagesschau ansieht oder irgendein Heute oder was auch immer Nachrichtenjournal sieht, wie chaotisch das halt läuft. Wir haben ja sicherlich gesehen am 21.02. diesen Jahres, als Trump ins Amt gekommen ist, hat es diverse Executive Orders gegeben. Und diese Executive Orders haben sich auf unterschiedliche Dinge bezogen. Zum einen wollte er umsetzen, das, was er im Wahlkampf versprochen hat, sofort Zölle Kanada-Mexiko einzuführen. Hat er dann gemacht, hat er dann 3 Minuten später wieder zurückgenommen, ja. Wollte er dann wieder einführen und hat er dann teilweise zurückgenommen, nämlich für alle Waren, die unter das Freihandelsabkommen USMCA halt fallen. Dafür sollten die Zölle jetzt bis Anfang April nicht gelten. Und dann haben wir tatsächlich so Situationen, wo man staunend davor steht. Und das sieht man auf Social Media manchmal so als Clips, dass er sagt, USMCA, das schlechteste Abkommen, was es je gegeben hat. Und dann wird umgeschwenkt auf das Jahr 2018, wo sich Trump selber dafür feiert, das USMCA-Abkommen abgeschlossen zu haben.
Ja.
Das ist halt anscheinend die neue Art, wie man hier halt vorgeht. So, also wir haben jetzt gerade gehört, Kanada, Mexiko, dann hat es Richtung China, China kann man anscheinend gar nicht leiden, auch Zölle gegeben. Interessanterweise dort auch Themen, dass die sogenannte De Minimis-Klausel abgeschafft worden ist. Das bedeutet, dass Waren jeglichen Wertes der Verzollung unterliegen. Was dann übersetzt bedeutet, jedes Päckchen, was aus China kommt, muss tatsächlich formell zollrechtlich angemeldet werden und es müssen auch Zölle gezahlt werden. Das ist sicherlich ein weiterer Punkt, wie man halt auch agieren kann.
Vielleicht dann nur ganz kurz eine Frage. Das ist doch eigentlich das gleiche Thema wie bei uns mit Temu, oder?
Das ist bei uns ein ähnliches Thema wie Temu. Da spricht schon was für diesen Gedanken. Wir werden halt aus China von Alibaba, Temu, Shein und so weiter mit Paketen überflutet. Und das, was halt im Raum steht, ist, dass der Wert der Waren, die da angegeben werden, halt massiv zu gering sind und dementsprechend der EU-Zölle halt verloren. Also ich denke mal etwas, es ist ja auch nicht alles ganz ab von der Welt, wenn man das so sagen darf, aber das ist noch etwas, was man halt nachvollziehen kann. Was er dann allerdings mit den Executive Orders auch gemacht hat, er hat diverse Untersuchungen beauftragt. Die unterschiedlichen Departments sollen nachvollziehen, inwieweit es eine National Emergency Situation halt gibt. Und diese National Emergency Situationen kann man sich so vorstellen, es wird, da komme ich gleich auch nochmal drauf, im Stahl- und Aluminiumbereich gesehen, ist die Konkurrenz aus dem Ausland zu groß? Wenn ja, ist sie zu groß, dann haben wir eine National Emergency. Und diese National Emergency hat dann so ein bisschen als Hintergrund, wenn wir nicht genug Stahl und Aluminium selber produzieren, dann hätten wir womöglich in einem Krisenfall dann selber ein Problem. Und das Interessante ist, dass das US-amerikanische Recht ja ganz anders ist als diese europäische und deutsche Rechtstradition. Wir haben Gesetze, die kann man in Gesetzesbänden nachlesen. Und wir haben zumindest mal eine Ahnung, über welche Gesetze wir denn so insgesamt sprechen. In den USA scheint es so zu sein, dass es unterschiedlichste Rechtsgrundlagen von irgendwelchen Tariff Acts oder Emergency Acts gibt. Die gehen teilweise bis 1930 zurück. Und auf diesen Rechtsgrundlagen kann man dann diese Sonderzölle begründen. Und in den Executive Orders am 21.02. wurde dann gesagt, diese Untersuchungen sollen bitte fertig sein am 1.04. diesen Jahres. Mhm. Warum der 1.04.? Kommen wir gleich auch nochmal zu. Und wenn man jetzt halt überlegt, was denn halt so alles bislang dann passiert ist, die USA sind zwar groß, aber sie sind ja auch nicht allein auf der Welt. China hat sofort mit Gegenzöllen reagiert gegen die USA. Da sind die auch relativ restriktiv. Die Chinesen lassen sich relativ wenig halt beeindrucken durch solche Aktionen. Bei Kanada und Mexiko ist das Abhängigkeitsverhältnis natürlich ein ganz anderes. Kanada und Mexiko importieren 80% oder exportieren 80% ihrer Waren in die USA. Insbesondere Mexiko scheint sich derzeit ein bisschen schwer zu tun mit Gegenmaßnahmen. Kanada haben wir wahrscheinlich in den Nachrichten und auf Social Media gesehen, die gehen gerade auf Konfrontationskurs. Ja. Es geht vom Boykott von bestimmten Waren aus den USA bis zu Zusatzabgaben, die für Stromexporte in die USA also eingefordert halt werden. Gut, und dann könnten wir uns jetzt fragen, Kanada und Mexiko ist ja erstmal weit weg. Was hat denn bis jetzt uns betroffen? Und interessanterweise ist es so, dass ein Gesetz, das Trump in seiner ersten Term schon in Gang gesetzt hatte, jetzt reaktiviert worden ist. Und das bezieht sich auf Stahl und Aluminium. Und interessanterweise war es damals so, es betraf ausschließlich die EU. Jetzt betrifft es alle Länder, also Rest of World. Kanada hat es noch hingekriegt, dass man nicht 25% plus 25% bei Stahlimporten halt zahlen muss. Die müssen nur einmal 25% zahlen. Aber was halt lästig ist, ist, dass man das sich nicht so vorstellen muss, dass wir sagen, naja, wir haben jetzt mal Stahl und wir haben Aluminium, also beides in Barren oder als aufgerolltes Blech oder so, sondern es bezieht sich auch auf sogenannte Derivate. Es ist also so, dass bestimmte Waren, die Stahl oder Aluminium enthalten, dann anteilig diesen Strafzöllen dann halt unterlegen. Und die EU hat dann eigentlich das gemacht, was sie auch im ersten Term gemacht hat, als es diese Strafzölle auch schon gegeben hat. Die ist halt hingegangen und hat gesagt, okay, dann müssen wir halt Gegenzölle erheben. Das wird dann immer so gerechnet, wie viel Einfuhrvolumen gibt es, wie viel Einfuhrvolumen gibt es auf der anderen Seite, sodass man dann zu einer gleichen Zollbelastung kommt bei diesen Gegenzöllen. Also ich kann ja nicht hingehen und sagen, ich habe Einfuhren in den USA von 100, aber in den USA in der EU von 1000 und setze 10% auf die Ware fest. Also wir müssen so ein bisschen, wurde dagegen gerechnet. Und man hat sich halt bestimmte Waren ausgesucht, die, und das ist der aktuelle Stand, ab Mitte April, zum Beispiel auf Motorräder, Whisky, Bourbon, Jeans, Erdnussbutter, Boote und dergleichen dann halt eingeführt werden. Mhm. Teilweise hat man diese Gegenzölle auf Waren genommen, die aus den Staaten, Bundesstaaten der USA kommen, wo Trump ein sehr gutes Ergebnis eingefahren hat. Ja. Das bekannteste Beispiel ist Harley-Davidson.
Mhm.
Und jetzt kommen wir sozusagen, und du hattest gerade gesagt, du bist auch mal mit VWL beruflich angefangen. Jetzt ja. kommen wir nämlich auf das, was gestern dann nochmal in der EU diskutiert worden ist, wo gesagt worden ist, na ja, dann habe ich doch eigentlich genau das gleiche Problem wie beim ersten Term. Wenn die USA sagen, wir erheben hohe Zölle, wohin will China jetzt sein Stahl und Aluminium und die Derivate lenken? Mhm. Man sucht sich natürlich immer einen Bereich, wo man seine Sachen auch los wird, mal flapsig gesagt. Und diese Umlenkungen hat die EU damals schon gesehen. Also sind sie hingegangen und haben sogenannte Safeguard Measures erhoben für den Bereich Stahl, Aluminium und jetzt auch Derivate. Das heißt, man betrachtet ganz genau, haben wir jetzt einen Anstieg der Stahlimporte und der Aluminiumimporte in die EU. Und das haben sie mit sogenannten Kontingenten geregelt. Dass sie sagen, im letzten Jahr hat China für 100 Stahl importiert, dann kann es jetzt im nächsten Jahr eigentlich maximal 110 sein, aber es kann jetzt nicht 500 oder 5000 sein. Und damit schützt sich letztendlich auch die EU vor diesen Umlenkungsmaßnahmen.
Mhm. Aber da wird ja dann auch diese Komplexität deutlich, ne? Also das ist ja dann bei weitem nicht nur die USA, mit denen wir uns da beschäftigen müssen, sondern ja die EU auf jeden Fall und andere Länder dann ja auch noch. Und wir kriegen ja von allen Seiten dann Friktion in die Geschäftsmodelle, ne?
Ja, das wird ein großes wechselseitiges Spielchen, auf Deutsch gesagt, werden, im Zweifel mit einer Spirale nach oben. Mhm. Wir haben leider einen Präsidenten, der sich freundlich ausgedrückt nicht unbedingt immer für Einzelheiten interessiert. Jüngstes Beispiel ist, dass der Präsident meint, dass Steuer auf Alkohol oder sogar Umsatzsteuer letztendlich ein Zoll wäre. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, das System der Umsatzsteuer ist neutral. Und selbst wenn ich bei der Einfuhr Umsatzsteuer zahle, bin ich ja in aller Regel ja auch vorsteuerabzugsberechtigt. Es ist also nicht so, dass jetzt bei der Verzollung ein Kostenfaktor in Sachen Umsatzsteuer anfallen sollte, sieht Herr Trump irgendwie anders. Und daraus gibt es dann wieder Dinge, wo man sagt, das kann man eigentlich gar nicht glauben, weil jüngste Idee jetzt hinsichtlich Wein und Spirituosen, er möchte gerne Zölle jeweils in Höhe von 200% einführen.
Ja.
Also das ist, da steht man da staunend davor und kann es niemanden mehr, kann es selber nicht verstehen und ehrlicherweise, ich kann es auch niemandem dann halt erklären.
Darf ich da kurz noch was fragen? Das hatten wir nämlich neulich gerade als Thema mit einem Mandanten. Da geht's, komme ich später auch noch drauf, im Grunde erstmal um Lieferungen in die USA. Aber der Mandant erzählte dann eben, dass wenn das gleiche Produkt, was die in die USA liefern, umgekehrt von den USA in die EU geliefert wird oder würde, da würde da zum Beispiel ein Zoll von 6,5% drauf entfallen in der EU, plus dann eben Einfuhrumsatzsteuer. Also wäre man theoretisch bei ungefähr 25%. Und jetzt hat der Trump doch diese Idee von der Reziprozität im Kopf. Die kenne ich eigentlich nur umgekehrt, dass wenn man irgendwo einen Zoll reduziert, dass dann der Handelspartner das auch machen soll. Aber er denkt das ja ein bisschen andersrum, ne? Mehr so als Vergeltung. Wäre das tatsächlich die Denke? Also muss man, wenn man in einer bestimmten Branche ist, wie jetzt dieser Mandant, davon ausgehen, dass das die Idee ist in den USA, wir gucken uns an, mit wie viel werden da Sachen belastet, ob sie jetzt einfach Umsatzsteuer richtig verstehen oder nicht, aber dass sie einfach sich das irgendwie ausrechnen und überlegen, okay, wie müssen wir dann unsere Zölle anheben?
Christoph, wir lassen uns gerade auf die Deckschema herab, mit denen anscheinend Trump halt denkt. Ja. Klar, wenn ich hingehe und sage, ich importiere beispielsweise Whisky, dann habe ich einen bestimmten Zollsatz, dann habe ich einen Umsatzsteuersatz von 19% und dann habe ich noch Alkoholsteuer.
Ja.
Und wenn ich das natürlich alles aufsummiere und den zweiten Schritt, nämlich der Neutralisierung Teile der Steuerbelastung halt nicht mitdenke, dann ist es durchaus so, dass man auf solche Gedanken kommen könnte. Ja. Ich meine, bei Alkohol, wenn man das sich mal ansieht, ein Liter reiner Alkohol hat eine Steuerbelastung von 13 Euro circa. Mhm. Und natürlich ist der Alkohol nie immer rein, aber da kann man schon sehen, Alkohol, Import von Whisky, was da halt an Steuer alles auftauchen könnte. Und wenn man das halt alles als einen Zollanteil sieht, naja, dann kommt man halt zu ganz interessanten Gedanken.
Ja. Mhm.
So, jetzt hatten wir ja vorhin gesagt, er hat am Beginn seiner Präsidentschaft diese Executive Orders erlassen, insbesondere mit den ganzen Untersuchungen. Die ganzen Untersuchungen sollen fertig sein am 1.4., also nächste Woche. Und dort hat er dann gesagt, ich möchte mal sehen, wo wir überall einen Notstand haben. Mehr oder weniger genauso hat er es ja auch formuliert. Er geht nicht davon aus, lasst mal prüfen, ob wir einen haben, sondern liefert mir Begründungen, warum wir einen Notstand haben. Mhm. Dementsprechend haben wir am 2.4., tja, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, so eine Art D-Day. Mhm. Trump nennt es Liberation Day, wo er nämlich Zölle einführen will. Und das Interessante ist, wir haben da intensiv auch mit den US-Kollegen vom PwC gesprochen, dass wir tatsächlich gar nicht wissen, was denn eigentlich passiert. Also es kann reichen von Rest of World, alle zahlen 25%, egal welches Land. Mhm. Es kann sein, dass er sagt, naja, ich nehme mir jetzt mal die 5 bis 10 größten Ländern, mit denen wir ein Handelsdefizit haben, und setzt die erstmal auf die Liste. Die müssen erstmal 25% zahlen und der Rest, der kommt dann halt später. Oder teilweise gibt es Gerüchte mal nur für 6 Monate oder in 6 Monaten. Mhm. Also letzte Neuigkeit, gerade noch gesehen, Trump hätte irgendwo angedeutet, naja, er müsste natürlich auch ein bisschen berücksichtigen, dass er seine Handelspartner nicht überfordert. Das ist alles ziemlich viel Info für, dass man es halt letztendlich nicht weiß. Also ja. Man muss sich letztendlich einrichten. Am 2.4. ist der entscheidende Tag. Dort wird es meines Erachtens großflächige Zölle geben und oder zumindest angekündigt, wann sie halt tatsächlich dann kommen. Also Zölle, ja, wird es geben. Und dann haben wir die Spirale aufwärts. Die EU hat schon angekündigt, falls das passieren sollte, werden wir entsprechend reagieren. Kanada, China und viele andere Länder sowieso. Wir müssen mal überlegen, wenn wir jetzt nur über die Zölle sprechen, dann haben wir hier in der EU einen durchschnittlichen Overall-Zollniveau von, sagen wir mal, 5%. Mhm. Das wäre bei Indien leicht bei 30%, was das dann bedeuten würde. Mhm. Ja, also wir haben da eine leicht unklare Situation, nur wir befürchten derzeit erstmal so das Schlimmste. Und ich hatte heute mit dem Kollegen noch gesprochen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Trump ist erst seit 9 Wochen dabei und es fühlt sich schon so an, als wäre es viel länger. Also ja. Eher halt kein gutes Zeichen. Der nächste entscheidende politische Tag in den USA wird im November 2026 sein. Dort sind die Midterms, also die Zwischenwahlen zum US-Kongress, wo gegebenenfalls, je nachdem, wie sich das halt so alles entwickelt, auch mit der Inflation und von mir aus auch den Eierpreisen, das ist ja gerade aktuell, vielleicht die Mehrheit im Repräsentantenhaus oder im Kongress verloren gehen könnte. Sollte das ein oder andere passieren, dann ist es auch schon bedeutend schwieriger, also ganz unabhängig von allen die Welt quasi zu regieren.
Ja.
Und es ist ehrlich gesagt schon enttäuschend. Also das war mal der Führer der freien Welt, der Demokratie, der Kooperation, der Handelsfreiheit. Und wir erleben jetzt tatsächlich genau das Gegenteil.
Ich wollte das am Anfang schon einmal kurz gefragt haben, ist wahrscheinlich schwierig zu einzuschätzen, aber meinst du, man kommt da irgendwann mal wieder hin zurück, also in so ein Szenario, wir wollen eigentlich insgesamt Zölle abbauen und zwar möglichst überall mit dem meistbegünstigten Prinzip und so weiter über die WTO, oder ist das auf absehbare Zeit erstmal in weite Ferne gerückt?
Als ich als Associate bei PwC angefangen habe, und das ist schon einige Zeit her, gab es laufend WTO-Runden und ich dachte, oh, habe ich da vielleicht beruflich aufs falsche Pferd gesetzt? Vermutlich führen die irgendwelche Regeln ein, dass man tatsächlich sich auf WTO-Ebene oder in größeren Freihandelsabkommen halt auf Zollsätze gleich null einigt. 20 Jahre später sitze ich jetzt mit dir hier in einem Podcast und wir diskutieren genau das Gegenteil. Also ich glaube, es wird auch über Trump hinaus Wirkung entfalten. Wir wissen ja tatsächlich nicht, wer Trump folgt. Vielleicht folgt ja Trump nochmal Trump in einer komischen Interpretation der US-Verfassung oder man schafft es ab, dass man in den USA geboren sein muss, um US-Präsident zu werden, dann wird Elon Musk der neue Präsident, man weiß es halt nicht. Ne?
Ja.
Allerdings, ich glaube, das ist so ein Steuerphänomen. Wenn mal Steuern eingeführt worden sind, dann tun sich alle Regierungen schwer, davon wieder zu lassen, weil es ja letztendlich tatsächlich um Einnahmen geht für den Staat.
Ja.
Und da kommen wir eigentlich zu unserem nächsten Thema. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Zoll und über Freihandelsabkommen und dergleichen. Und ich glaube, Christoph, ich habe schon vielen von euch aus unserer Parallelabteilung Transfer Pricing schon in Sachen Zoll diskutiert. Aber es ist, glaube ich, nicht immer ganz klar für alle, was denn eigentlich die Grundlagen sind, wenn wir halt über Zoll sprechen. Ich meine, können wir doch auch, wenn wir den durchschnittlichen Amerikaner fragen, muss China Zoll zahlen, da denken die Amerikaner sehr häufig, der chinesische Staat muss jetzt Zoll zahlen. Und ich glaube, das sollte vielleicht aus europäischer Sicht eher ein bisschen klarer sein, dass dem natürlich nicht so ist. Letztendlich ist es ja so, das kann man sich vorstellen, die Ware kommt in der EU an. Und da steht quasi ein virtueller Zöllner und der sagt, was möchten Sie denn gerne importieren und was ist es wert? Und dann ist es recht einfach, die Zollschuld wird erstmal bemessen in einem ersten Schritt, indem ich den Wert multipliziere mit dem Zollsatz. Machen wir mal ein Beispiel, ein Auto kommt aus Japan, hat einen Wert von mir aus 20.000 auf dieser Handelsstufe. Der Zollsatz für Autos aus Japan ist 10%. Dementsprechend wäre in einer ersten Betrachtungsweise die Zollschuld 2.000 Euro. Und die Einfuhrumsatzsteuer lasse ich mal weg, weil man ist vorsteuerabzugsberechtigt und das hat gar nichts mit Zoll zu tun. Auch schaut das anders sehen sollte. So. Und wenn man dann halt das erste Ergebnis hat, dann haben wir, glaube ich, schon mal direkt festgestellt, es gibt also zwei Variablen, die Zollschuld beeinflussen. Das ist der Zollwert und das ist der Zollsatz. Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Es gibt nämlich noch Freihandelsabkommen. Wenn man nämlich nachweisen kann, dass eine Ware in einem bestimmten Land nicht ganz richtig jetzt dargestellt von mir, aber ich sage es mal, hergestellt worden ist. Das wäre in unserem Beispiel ja Japan für das japanische Auto. Dann kann man überlegen, inwieweit ein Freihandelsabkommen anwendbar ist. Und das würde tatsächlich in dem Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, dazu führen, dass wir eine Zollbelastung tatsächlich von null haben, weil wenn man nachweisen kann, dass der sogenannte, Achtung, präferenzrechtliche Ursprung, Japan ist, dann kann man das den Zollbehörden in der EU mitteilen und dann wird tatsächlich der Zollsatz mit null festgesetzt, sodass dann natürlich logischerweise auch die Zollschuld null ist. Vielleicht noch einen Satz oder zwei zum Thema Strafzölle, Gegenzölle oder auch wie wir sie halt nennen wollen, reziproke Zölle oder dergleichen. Da kommt es tatsächlich nicht darauf an, ob wir eine Ware mit einem Ursprung in einem bestimmten Land haben und das würde sich nach einem Freihandelsabkommen bemessen. Weil wir müssen ja mal vorstellen, die EU hat zum Beispiel ja auch gar nicht mit allen Ländern auf der Welt ein Freihandelsabkommen. Dementsprechend muss es Regeln geben, wie der sogenannte, Achtung, wieder Fachwort, nicht präferenziell richtige Ursprung bemessen wird. Und das ist tatsächlich definiert als die letzte wirtschaftlich gerechtfertigte wesentliche Be- oder Verarbeitung. Aber nicht im Sinne eines Freihandelsabkommens, sondern genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Und ich glaube, Christoph, das ist im Zweifel Room for Interpretation mit dabei.
Ja, absolut. Also vielleicht schlagen wir mal ein bisschen den Bogen zu den Wirkungen, die jetzt diese teilweise vorhandenen Zölle oder zu erwartenden Zollerhöhungen haben können und dann auch, was das für die Verrechnungspreise bedeutet und was wir da tun können, denn vor der Herausforderung stehen ja einige Unternehmen. Also grundsätzlich würden wir ja mal sagen, wirtschaftlich ist der Zoll oder diese Zollbelastung oder Zollwert mal Zollsatz, was du eben gesagt hattest, ein Kostenbestandteil. Den muss ich irgendwie mit einkalkulieren in meine Preiskalkulation und meine Produktkalkulation oder in meiner gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigen. Ein ceteris paribus würde man dann ja sagen, irgendwo geht mir da Marge verloren. Ne, in meinem Geschäft, wenn ich diesen zusätzlichen Kostenbestandteil damit drin habe. Aber die Wirkung kommt natürlich sehr darauf an. Und die Frage ist, worauf kommt das an? Einmal natürlich auf mein Geschäftsmodell und am Ende auch aufs TP-Modell. Na, wie bin ich da aufgestellt? Welche Charakterisierung habe ich? Habe ich zum Beispiel einen Limited Risk Distributor in einem bestimmten Land, der eben auch nur bestimmte Risiken tragen soll und eine bestimmte Vergütung bekommen soll? Welche Incoterms habe ich vereinbart? Das hängt dann auch wieder direkt zusammen mit dem TP-Modell oder mit dem Funktions- und Risikoprofil. Idealerweise muss man sagen, weil das kann auch sein, dass das in dieser Situation vielleicht mal ganz gut ist, sich das anzugucken, ob das eigentlich alles so gut zusammenpasst. Und es hängt natürlich auch zusammen mit der Nachfrageelastizität, beziehungsweise im Grunde mit der Frage, inwiefern kann ich denn jetzt solche zusätzlichen Kosten weitergeben an meine Kunden? Normalerweise würde man davon ausgehen, das haben vielleicht die Amerikaner teilweise noch nicht so ganz verstanden, also zumindest diejenigen, die Trump gewählt haben, dass solche Zölle eigentlich preiserhöhend wirken müssten. Teilweise ist es vielleicht schon so angekommen in den USA. Das wird sich dann vielleicht in den nächsten Monaten ja dann auch inflationstechnisch zeigen, dass die Preise im Grunde nach oben gehen müssten, zumindest für bestimmte Produkte. Aber das kommt natürlich sehr darauf an, wie das Geschäft tatsächlich aussieht. Wir haben jetzt einen Fall, den hatte ich eben schon mal erwähnt, wo wir mit dem Mandanten diskutieren, was er machen kann. Die haben so ein bisschen eine spezielle Situation, dass sie eben noch keine Distributionsgesellschaft in den USA haben, sondern einen Händler, mit dem sie da zusammenarbeiten. Aber sie überlegen sich jetzt, was sie machen können. Und die haben im Grunde ganz klar gesagt, wir kriegen da jetzt erstmal keine Preiserhöhung durch. Also diese Zollbelastung sozusagen, die schlägt voll durch, entweder in der Marge auf deutscher Seite beim Produzenten oder auf der US-Seite, wenn sie jetzt zum Beispiel da eine Distributionsgesellschaft hätten oder vielleicht einrichten. Kommen wir gleich noch dazu. Aber das ist im Grunde das, was man sich anschauen muss. Wie funktioniert mein TP-Modell? Wie das Geschäft aus und wo schlägt dann tatsächlich dieser zusätzliche Kostenblock ein und was kann ich tun, ne, um da gegenzusteuern? Das werden dann gleich die Punkte sein, die wir uns nochmal angucken aus Zollsicht und aus TP-Sicht. Das Problem, denke ich mal, um nochmal erstmal so ein bisschen allgemeiner zu bleiben, ist ja sicherlich, und du hast es ja eben schon gesagt, diese Entscheidungen, die da kommuniziert werden, sind ja sehr kurzfristig, ja, kommen mit einem Mal und sind auch ganz schnell wieder weg. Und da ist es wahrscheinlich ja besonders schwer, darauf vernünftig zu reagieren. Man kann wahrscheinlich nicht mit einem langen Planungshorizont erstmal rangehen. Man muss vielleicht auch eine gewisse Flexibilität behalten, um halt zu schauen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und das macht die Situation vermutlich besonders komplex, würde ich denken, ne? Vielleicht können wir da den Bogen auch schlagen. Ihr hattet ja neulich schon mal einen Webcast gemacht. Da war mein Kollege Michael Puls auch dabei und Kollegen von Strategy End, glaube ich, wo ihr euch mit dieser Perspektive auch befasst habt, ne?
Ja, da haben wir tatsächlich mal so unterschiedliche Optionen diskutiert. Und wenn man sich die erste Term von Chubb mal ansieht, da sieht man auch, wie stark die Industrie darunter leiden kann, weil es halt nun mal nicht einfach ist, mal eben Fabrikationen, die Länder zu ändern, die Supply Chain zu ändern und dergleichen. Also im ersten Term war es beispielsweise so, dass Trump der Ansicht war, lasst uns doch massive Zölle auf alles, was aus China kommt, erheben. Also gleicher Gedanke wie jetzt. Da hat er sich noch beeindrucken lassen von Apple, die gesagt haben, naja, wir lassen alle unsere Apple-Produkte in China bei Foxconn herstellen. Das wird aber jetzt ein bisschen teuer auf dem US-Markt, wenn da jetzt Zölle drauf anfangen. Und ein anderes Beispiel in der ersten Term war, irgendwie sind es immer die gleichen Leute, die ich leiden kann, schon wieder die Mexikaner, Import von Mais in die USA und Abschottung gegenüber Arbeitskräften. Da ist ihm ganz klar gesagt worden, irgendjemand muss die Rinder in den USA betreuen, braucht also Landarbeiter und außerdem produziert die USA nicht genug Mais, um die Rinder zu mästen. Dementsprechend hat er dann gesagt, okay, bevor der Burger teurer wird, geht man lieber hin und lasst das mit den Mais importen. Und wenn man sich das halt tatsächlich ansieht, dann haben wir ja grundsätzlich mal so drei Überlegungen. Wir haben es Protect, Optimize und Exit genannt. Also ich versuche bei Protect in den USA zu verbleiben, es irgendwie auszusetzen. Vielleicht kann ich es teilweise an den Kunden weitergeben. Ich kann aber irgendwie noch leben. Das andere Extrem wäre Exit. Ich gehe aus dem Markt raus. Das ist natürlich immer leicht gesagt und zu den unterschiedlichen Implikationen kommen wir noch. Und dann ist eigentlich der Hauptreaktion das Thema Optimize. Was kann ich machen auf unterschiedlichen Ebenen, um mir meine Marktposition noch irgendwie zu erhalten? Und wenn wir jetzt mal das Beispiel Mexiko nehmen und Automotive, dann ist, glaube ich, ziemlich klar, dass es diverse Produktionsstätten von europäischen und auch amerikanischen Unternehmen, also OEM, gibt, die Waren, in diesem Fall Autos, in Mexiko herstellen. Und wir jetzt ja wohl kaum eine Fabrikationsstätte für die Herstellung von Automobilen innerhalb von 3 Monaten von Mexiko in die USA verlagert bekommen.
Ja.
Und das hat dann noch nicht mal damit zu tun, dass man es nicht will oder dass man sagt, man würde dafür zu wenig Subventionen bekommen oder gleichen. Das ist einfach mal faktisch nicht möglich.
Ja.
Also müssen wir sich mal vorstellen, das sind Automobilhersteller, die dort Sites haben, so groß wie Wolfsburg, VW in Wolfsburg. Man kann sich mal überlegen, was es bedeuten würde, VW in Wolfsburg in die USA zu verlagern. Das ist ja, rein praktisch nicht möglich.
Ja.
Sicherlich, wenn du im Bereich Retail and Consumer bist, dann kannst du durchaus mal überlegen, ob du immer noch Whisky in die USA exportieren willst oder nicht eher den chinesischen oder indischen oder australischen Markt halt oder afrikanischen Markt insbesondere halt erobern willst. Und dementsprechend hast du natürlich unterschiedliche Kriterien, die deine Entscheidung beeinflussen. Da hast du so Sachen wie Business Continuity. Du hast aber auch Brand Reputation. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wer da alles in Mexiko Automobile herstellt, dann ist es zum Beispiel Ford, aber auch Audi. Ich glaube, beide Marken können es sich einfach nicht leisten, den amerikanischen Markt nicht mehr zu bedienen, weil man sagt, das Preisniveau ist zu teuer. Ja. Dementsprechend, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, was man denn vielleicht machen könnte, zumindest in den ersten Ansätzen. Ich weiß nicht, Christoph, ich glaube, das ist bei euch ähnlich, auch mit Kollegen Michael Puls hatten wir das ausführlich diskutiert. Es ist halt dummerweise keine Situation, wo ein Zollberater hingeht und sagt, jetzt machst du das, das und das und dann hast du kein Problem mehr mit den Zöllen. Das ist dummerweise ein bisschen breiter angelegt als Thema.
Ja, und dieses, also da kann ich genauso ergänzen. In diesem Fall, den ich eben schon mal erwähnt hatte, haben wir jetzt vorhin gerade mit einem Kollegen telefoniert, der sich mehr damit befasst, Mandanten dabei zu unterstützen, Standorte oder Standortentscheidungen zu analysieren, weil eben dieser Mandant zum Beispiel auch drüber nachdenkt, vielleicht eine Produktion in die USA zu verlagern, um eben dann den Zoll sich zu sparen. Aber genauso gut könnte es auch eine Idee sein, in einem anderen Land zu produzieren. Und da haben wir eben genauso mit dem Mandanten, aber auch mit dem Kollegen vorhin schon gesprochen. Das müssen wir dann natürlich aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Also nicht nur Zoll und Verrechnungspreise und Steuern, sondern man muss vielleicht auch gucken, gibt es irgendwelche Incentives? Man muss auch sich angucken, was brauchen wir denn für Rohstoffe dafür, um dann wirklich produzieren zu können in den USA oder wo auch immer, was kosten die dann vielleicht in dem Markt? Fallen da dann wiederum Zölle drauf? Also man muss im Grunde so einen ganzen Case durchrechnen und sich überlegen, was dann wirklich eine sinnvolle Entscheidung ist und das Ganze dann aber vor dem Hintergrund, dass man eigentlich nicht wirklich eine Planungssicherheit hat, was diese Zollrahmenbedingungen angeht, die jetzt dazu führen, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht. Ne?
Ja. Ja, man muss halt berücksichtigen, dass es ja nicht nur so ist, ich habe ein Unternehmen, das importiert, es kann auch passieren, ich habe einen US-amerikanischen Zulieferer, der selber importiert hat. Das heißt, die mittelbare Wirkung ist ja auch nicht zu unterschätzen. Aber weißt du, wir sind da eigentlich genau am richtigen Punkt. Transparenz ist King, haben wir es mal genannt. Ohne Datenmaterial ist das halt alles schlecht planbar. Insbesondere die Vielschichtigkeit, die du gerade genannt hattest. Wenn das so kommt, wie wir es jetzt mal annehmen, dann werden wir ja Zölle und Gegenzölle und Gegenzölle Gegenzölle haben. Und zwar alle gegen alle und jeder gegen jeden irgendwie. Und tatsächlich ernst gemeint, tatsächlich haben wir jetzt gerade auch noch einen Handelsstreit zwischen Kanada und China, die sich gegenseitig die Zölle erheben. Also da hat jemand die Büchse der Pandora geöffnet. Und ich glaube, wenn man jetzt fragt, was kann man denn derzeit machen, dann ist es, glaube ich, zum einen Daten besorgen, also Einfuhrdaten in den USA, das sind die sogenannten ACE-2-Data. Die können relativ leicht beantragt werden und dann weiß man zumindest, was man in den letzten 2-3 Jahren pro Jahr an Wareneinfuhren hatte, pro Ware und mit den unterschiedlichen Werten und mit den unterschiedlichen Zollsätzen. By the way, vielleicht als Hinweis, da es ja auf jeden Fall allein aufgrund von Stahl und Aluminium auch Gegenmaßnahmen der EU gibt, wäre das halt auch anzuraten, das in der EU zu machen. Beispielsweise in Deutschland, wir waren eine der ersten Berater, die aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes die Zolleinfuhrdaten aus den Zollbehörden rausgepresst hatten. Die waren damals gar nicht so begeistert, weil man sich natürlich diese Daten vorbehält, um durchaus herausfordernde Betriebsprüfungen durchführen zu können. Und wenn man sie vorher kennt, die Daten, und dann womöglich noch was korrigiert, das fanden sie nie so gut. Dementsprechend in den USA, Deutschland, EU, die Daten zu bekommen, wäre schon mal sehr, sehr gut. weil dann hätte man tatsächlich auch die Möglichkeit, mit einer Data Analytics Lösung, wie zum Beispiel auch PwC welche anbietet, diese Daten mal zu analysieren und vielleicht auch ein wenig zu simulieren. Mhm. Und Christoph, jetzt hast du schon gerade gesagt, das Chaos regiert mehr oder weniger. Man kann sich auf nichts verlassen, man weiß nie, was kommt. Ich hatte es mal flapsig gesagt, vielleicht hat er sich morgens mit Melania gestritten und dementsprechend kommt er wieder auf irgendwelche Gedanken, ist schlecht drauf und wer weiß, was er macht. Mhm. Deswegen wäre der nächste Ratschlag, warum nicht mal die Sachen machen, die wir als Never Regret bezeichnen würden. Also die Dinge machen, die, selbst wenn nichts kommen würde, immer noch zu einer, noch zu einem positiven Effekt führen würden. Mhm. Und das Erste, was man sich ansehen könnte, wären zum Beispiel die Zolltarifnummern. Die Zolltarifnummern, die sind hart verlinkt mit den Zollsätzen. In meinem Beispiel von eben, ein Kfz hat halt einen Zollsatz von 10% in der EU bei der Wareneinfuhr. Derzeit Wareneinfuhr in den USA 2,5%. Wer weiß, ob man in der Vergangenheit in die USA mit einer vielleicht unzutreffenden Zolltarifnummer importiert hat, vielleicht 5% gezahlt hat, hätte aber vielleicht gar keinen Zoll zahlen müssen. Könnte man zumindest auf den Gedanken kommen, sich da mal drüber Gedanken zu machen, weil vielleicht hat man ja noch die Möglichkeit, diese 5% einzusparen. Und das wären von den mutmaßlichen 25%, die ja jetzt gegebenenfalls kommen, wären ja schon mal 5% davon. Mhm. Und jetzt hat man ganz zu Anfang gesagt, im Teil Grundlagen Zoll, wir haben ja zwei Variablen, wir haben den Zollwert, wir haben den Zollsatz, das multipliziert gibt die Zollschuld. Also wäre ja die zweite Variable tatsächlich das Thema Zollwert. Und wenn man sich das Thema mal ein bisschen genauer ansieht, dann kann man als erstes mal feststellen, dass derzeit zwei Drittel der Waren, die in den USA importiert werden, derzeit zollfrei sind. Haben also einen Zollsatz von 0%. Und erfahrungsgemäß, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, sind diese Fälle nicht die Fälle, wo ein Unternehmen genauer hinsieht, ob der Zollwert überhaupt richtig gewesen ist. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal ein kleines Beispiel machen, wir haben als Zollwert immer 100 angemeldet, das wäre dann mit den 25% 125. Wenn wir hingehen und sagen, es gelingt uns irgendwie, und dazu kommen wir dann gleich, den Zollwert vielleicht von 100 auf 80 zu senken, nehmen wir darauf die 25%, dann sind wir ungefähr wieder bei den 100. Mhm. Hätten also eine Idee, wie man da vielleicht vorgehen könnte. So. Um da ein bisschen konkreter zu werden, wenn man, wie gesagt, davon ausgeht, dass die Einfuhren in die USA in sehr vielen Fällen, und ich hatte schon diverse Mandanten, die das bestätigt haben, die sich nie den Zollwert mal richtig angesehen haben, könnte man beispielsweise als erstes mal hingehen und überlegen, was habe ich angemeldet und habe ich eigentlich alle Abzüge, die möglich sind, vom Zollwert schon in Anspruch genommen. Oder habe ich das, weil es in der Vergangenheit ja keine Rolle spielte, halt nicht getan? Mhm. Und das Zweite, was man überlegen könnte, ist das sogenannte First Sale Principle, die sogenannten Vorerwerbsgeschäfte. Was ist das? Nehmen wir an, A verkauft an B und B verkauft an C und BC wäre ein Wert von 100. Dann kann es durchaus sein, dass dieser Wert der Verzollung bei der Einfuhr zugrunde gelegt worden ist. Die USA erlauben unter bestimmten Voraussetzungen aber auch die Vorerwerbsstufe, sagen wir mal 90. Also A an B 90, B an C 100. Da B natürlich hier ein Unternehmen ist, das gewinnorientiert ist, muss natürlich auch eine Marge haben, in meinem Fall von 10. Die USA erlaubt in spezifischen Fällen nicht die 100 anzumelden, sondern die 90 anzumelden. Mhm. Und das ist es zumindest wert, mal zu untersuchen, bevor man sozusagen große Fabrikationsstätten von Mexiko wohin auch immer verlagert. Das wäre zumindest mal angeraten, darüber zu sprechen.
Ja, da dann, eine Frage, Michael, das haben wir nämlich auch gerade in dem erwähnten Fall. Ist auch so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast mit ABC. Und ich hätte jetzt verstanden, diese ACE-Daten in den USA, die sind auch öffentlich zugänglich, ne? Gibt's jetzt eine Möglichkeit, zum Beispiel für diesen Kunden C, sich das anzugucken, wenn man jetzt diese Zollwertermittlung verändert und eben dann eher diesen Verkaufspreis von A nach B ansetzt? Also hätte der eine Möglichkeit, da irgendwie eine Transparenz reinzubekommen und das zu sehen, was da eigentlich vorher sein Händler B zum Beispiel selber bezahlt hat, als er das importiert hat?
Ja, also ist natürlich so, dass der C dort nur seine eigenen Daten wiederfindet, die er selber angemeldet hat. Allerdings in einer etwas strukturierteren Form, als wie er sie vielleicht im eigenen SAP oder ERP halt hat. Er sieht natürlich dann leider nicht die Preisgestaltung AB. Mhm. Nehmen wir mal an, ABC sind nicht verbundene Unternehmen, dann sollte es mich wundern, dass B bereit wäre, seine Einkaufswerte bei A dem C zu offenbaren.
Ja.
Und insbesondere auch, wo er gekauft hat, weil das hat halt die Tendenz, dass C demnächst direkt bei A einkauft.
Ja.
Und zwar zu Bedingungen, wie der B sie gekriegt hat. Das ist halt bei insbesondere verbundenen Unternehmen natürlich viel, viel einfacher, weil da der Datenaustausch natürlich erheblich einfacher ist.
Mhm. Das heißt also, man kann diese ACE-Daten in den USA nur für sich selber sozusagen bekommen. Also es ist nicht irgendwie eine allgemeinere, größere Datenbank, wo man dann auf andere Daten auch schauen könnte, sondern das bezieht sich immer nur auf die eigenen
Daten. Das sind immer die eigenen Daten. Wann habe ich was, in welcher Menge, zu welchem Wert, zu welchem Zollsatz importiert?
Mhm. Okay.
Aber das, da tun sich tatsächlich viele meiner Mandanten schon schwer, da eine vernünftige Übersicht zu bekommen und es nicht aus unterschiedlichen Datenquellen im eigenen System halt ermitteln zu müssen. Single Point of Truth, wenn man so sieht, wären für die USA die ACE-Daten. In Deutschland heißen die Atlas-Daten. Mhm. Also das wäre durchaus bei diesem First Sale Principle eine Überlegung, die man durchaus mal anstellen könnte. Und dann haben wir Themen, die beziehen sich so auf Design und dergleichen. Es gibt in den USA die Möglichkeit, für Ware, die ich einmal importiert habe und wo ich Zölle gezahlt habe, die Zölle zurückzubekommen, wenn ich die Ware reexportiere. Das gibt es so in der EU halt nicht. Und da kommen wir halt auf einen wichtigen Punkt. Diese ganzen Rechtsgrundlagen, von denen da gesprochen wird, also Section 232, Section 301, mal abgesehen davon, was das halt im Detail ist, die sind halt teilweise so ausgestaltet, dass die ganzen typischen Planungsmechanismen, die man halt angreifen kann, rein zollrechtlicher Natur, für diese Grundlagen halt nicht gelten. Also Drawback beispielsweise, ich gehe mit der Ware rein, zahle 10% Zoll und 25% Strafzoll, dann würde ich tatsächlich beim Reexport nur 10% wiederbekommen. Das, was wir gerade besprochen haben mit den Abzügen First Sale Principle, das ist unabhängig davon. Nur diese Planungsideen, möchte ich ein Zolllager haben, möchte ich andere besondere Zollverfahren in Anspruch nehmen, einer aktiven Veredelung und so weiter. Da muss man tatsächlich aufpassen, weil es halt so ist, dass man durchaus die gewünschten Effekte halt nicht erzielen kann.
Mhm.
Und jetzt, wo wir gerade beim Thema Planung sind, wir haben zwei Fälle, von denen ich noch kurz berichten möchte. Das ist einmal der Harley-Davidson-Case des Europäischen Gerichtshofs und einmal der Volvo-Case des US-amerikanischen Zolls. Fangen wir mal mit dem Harley-Davidson-Fall an. Im ersten Term von Trump war es so, dass die EU ja gesagt hatte, naja, alles das, was aus den USA kommt, also wo die letzte wirtschaftlich gerechtfertigte wesentliche Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat, unterliegt dem Strafzoll. Also Harley Davidson, hergestellt irgendwo in Texas, glaube ich, ist dann natürlich US-Ware, sogenannte nicht präferenzieller Ursprung. Weil wir kein Freihandelsabkommen mit den USA haben. Dementsprechend sagte die EU 25% Zoll. Daraufhin ist dann Harley Davidson hingegangen, hat gesagt, dann nehmen wir halt alle Vorkomponenten und lassen die Harleys wenigstens teilweise in Asien herstellen. Das heißt, alle Vormaterialien wurden nach Asien gekarrt, so wurde die Maschine zusammengebaut. Und dann wurden die Harleys Richtung EU exportiert. Ergebnis eines längeren Rechtsstreits ist, die Ware galt immer noch als US-amerikanische Ware, weil man gesagt hat, das ist letztendlich ein Umgehungstatbestand. Die wesentlichen Materialien stammen alle aus den USA. Dort hat man einfach nur zusammengebaut. Je nachdem auch, wie die Wertschöpfung gewesen ist, hat niemanden ihn letztendlich interessiert. Da hat man gesagt, ist immer noch eine US-amerikanische Ware. Und ähnlich gelagert der Volvo-Case. Vormaterialien aus China wurden zu Volvo geliefert. Ich glaube, es ist vielleicht bekannt, Volvo ist ja jetzt in dem Sinne kein schwedisches Unternehmen mehr, sondern ein chinesisches Unternehmen. Und dort wurden die Autos zusammengesetzt, die Volvos gingen in die USA und der US-amerikanische Zoll sagt, wir sehen das als eine Ware chinesischen Ursprungs an. Dementsprechend auch wiederum Strafzölle. Soll halt zeigen, das mit Design und so weiter, das ist alles gar nicht so einfach. Das muss man sich tatsächlich dann ein wenig genauer halt ansehen. Und das ist ja auch dann das zuvor beschriebene Zusammenspiel zwischen Zollberatung und letztendlich ja auch deinem Bereich.
Absolut. Vielleicht ganz kurz, bevor wir auf die TP-Implikationen eingehen, noch eine Frage, weil ich das gerade bei LinkedIn gesehen hatte. Wenn jetzt zum Beispiel gerade irgendwelche Container beladen werden mit zum Beispiel Wein und Spirituosen, das war der Fall, den ich da gesehen habe, und das ist dann jetzt 2 Wochen auf See unterwegs oder 10 Tage, weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, über den Atlantik, und in der Zwischenzeit ändern sich die Zölle. Sicherlich kommt es dann ja auf den Incoterm drauf an, wie das genau ausgemacht ist, wo und wie die Verzollung stattfindet. Aber gibt es da eventuell Situationen, wo eventuell die Zolldokumente schon unterwegs sind, der Prozess schon angeschoben worden ist und man jetzt ein bisschen Unklarheit hat, welcher Zollsatz jetzt gilt?
Ja, Christoph, du fragst mich nach der normalen Denkweise. Die normale Denkweise ist, dass solche Zölle mit einer bestimmten Vorlaufzeit angekündigt werden, teilweise tatsächlich so eine Sunset Clause drin ist, wo man sagt, naja, wenn die schon gestartet sind, die Warenlieferung, dann gilt noch der alte Zoll. Da wäre ich mir tatsächlich bei Trump nicht so sicher. Ich habe eher den Eindruck, dass da spezifische Daten festgesetzt werden, unabhängig davon, ob jetzt eine Ware unterwegs ist oder halt nicht unterwegs ist. Das interessiert im Detail anscheinend die US-Amerikaner nicht so sehr.
Ja.
Also es kann dir passieren, dass jetzt ein Container, ich meine, so ein Container, je nachdem von wo nach wo er geht, ist ja auch mal gerne 4 bis 6 Wochen auf dem Schiff unterwegs. Jetzt zur Einfuhr in die USA vorgesehen ist und man noch gar nicht weiß, was einem da blüht, wenn der Container mal angekommen ist.
Ja. Ja, spannend. Also schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Jetzt können wir uns mal angucken, was wir aus TP-Sicht machen können, um jetzt auf diese Lage zu reagieren. Und den Ansatzpunkt, den wir hier im Grunde haben, du hattest das eben auch schon erwähnt, ist im Grunde der Zollwert. Wie können wir den Zollwert reduzieren? Jetzt mal angenommen, wir sind in einer Situation, wo wirklich der Zoll angehoben wird oder überhaupt mal installiert wird auf zum Beispiel 25%. Und im Grunde müssen wir da unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Zeitperspektiven. Einmal kurzfristig, also was können wir für Anpassungen oder Reaktionen machen innerhalb des bestehenden TP-Modells? Und auf der anderen Seite mittelfristig, würde ich es mal nennen, was können wir vielleicht für Anpassungen des TP-Modells machen? Wenn wir mal anfangen mit den kurzfristigen Möglichkeiten, also Anpassungen innerhalb des TP-Modells, müssen wir uns natürlich angucken, wie ist das genau aufgesetzt? Hatten wir eben schon mal, welche Charakterisierungen haben wir da? Wer ist Routinegesellschaft? Das ist ja eigentlich so das Setup, was wir in den meisten Fällen haben. Also Routinegesellschaften auf der einen Seite, ein Entrepreneur oder Principal auf der anderen Seite. Wie ist eben das Funktions- und Risikoprofil und wie sehen auch die Incoterms aus? Also vor allen Dingen, wer ist für die Verzollung zuständig? Ist das zum Beispiel auf der deutschen Seite oder ist das auf der US-Seite die Partei? Und was können wir dann machen? Wenn wir uns jetzt mal das Beispiel hernehmen einer Distributionsgesellschaft in den USA, die auch eben Routinegesellschaft sein soll, dann würden wir ja aus TP-Sicht eben in den meisten Fällen zumindest deren Vergütung, deren EBIT-Marge steuern. Und zwar meistens, indem wir eine Benchmark-Studie haben, wo wir dann eine gewisse Bandbreite haben an EBIT-Margen. Und innerhalb dieser Bandbreite schauen wir, dass wir die EBIT-Marge steuern der US-Gesellschaft. Jetzt können wir eben versuchen, an den Zollwert ranzugehen und eben aus deutscher Sicht, also wir liefern Waren aus Deutschland in die USA in diesem Beispiel, den Verrechnungspreis oder die Verrechnungspreise zu senken, um eben, wenn dieser Verrechnungspreis eben der Zollwert ist oder die Grundlage für die Berechnung des Zollwertes, um damit eben dann den Zollwert zu reduzieren. Dabei müssen wir natürlich eben genau diese fremdübliche Steuerung der Vergütung der Distributionsgesellschaft im Auge behalten. Also wenn wir den Verrechnungspreis senken, geht erstmal ceteris paribus der Gewinn der Distributionsgesellschaft in den USA nach oben. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir dann in dieser Bandbreite der Benchmark-Studie drin bleiben. Das wird vielleicht nicht so ganz einfach sein. Das ist sowieso schon eine Herausforderung, muss man sagen, für viele Unternehmen, dass das unterjährig gut zu steuern oder eben mit Jahresendanpassung. Und hier kann es natürlich dann eben durch diese Kurzfristigkeit auch in verschiedene Richtungen gehen innerhalb von kürzerer Zeit. Also ist sicherlich nochmal ein zusätzlicher Level an Komplexität. Aber das wäre eine Möglichkeit, da eben an den Verrechnungspreis ranzugehen im Rahmen des TP-Modells, im Rahmen des Funktions- und Risikoprofils und eben da den Zollwert anzupacken. Gegebenenfalls auch mit Jahresendanpassung. Das ist ja auch ein Thema, was wir sonst standardmäßig haben in den Verrechnungspreisen und was auch so ein Schnittmengenthema ist von uns und euch, Michael. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, hier zu reagieren. Eine andere Möglichkeit ist, und es klang eben auch schon so ein bisschen bei dir an, man kann das natürlich auch noch mal ein bisschen zerlegen und schauen, was steckt denn jetzt eigentlich in meinem Produktpreis oder in meinem Verrechnungspreis drin und kann ich das vielleicht auch separieren? Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man aus Deutschland, wenn man es nicht sowieso schon macht oder nur in gewisser Höhe macht, Management-Fees oder Marketingkosten zum Beispiel an die Distributionsgesellschaft in den USA berechnet. Das Ganze muss natürlich auch im Rahmen der Fremdüblichkeit ablaufen. Also einmal muss ich die Marge oder die EBIT-Marge der Distributionsgesellschaft in den USA im Auge behalten. Ich muss natürlich aber bei diesen Verrechnungen auch im Zweifelsfall nachweisen können, ist da ein Benefit da zum Beispiel, ist das an und für sich überhaupt fremdüblich, dass ich diese Management-Fees zum Beispiel oder Marketingkosten rüberbelaste. Das muss alles im Rahmen bleiben, aber es könnte natürlich theoretisch auch hier eine Möglichkeit sein, um den Zollwert zu reduzieren, indem ich eben wenn ich bisher nur einen Produktpreis rüber verrechnet, da was rausnehme und das halt eher auf andere das über andere Bereiche dann mache, wie zum Beispiel Marketing oder Managementkosten. In den USA müssen wir dann da eben noch diese Beat-Besonderheit betrachten, wenn das Ganze eine gewisse Größenordnung übersteigt. Da sind wir schon in recht großen Größenordnungen unterwegs von mehreren 100 Millionen US-Dollar. Dann gäbe es da theoretisch Strafsteuern. Das sei nur mal kurz erwähnt an dieser Stelle. Das betrifft wahrscheinlich nicht so viele Unternehmen. Aber sollte man auch beachten, wenn man jetzt eben Managementkosten zum Beispiel rüber belastet in die USA. Das wären jetzt mal so die kurzfristigen Möglichkeiten, wirklich an der Verrechnungspreissteuerung zu drehen sozusagen, um da möglichst den Zollwert zu reduzieren, dass diese Erhöhung zum Beispiel auf 25% mich nicht so stark betrifft. Die andere Möglichkeit wäre, jetzt wäre das so die mittelfristige Perspektive, wirklich Anpassung am TP Modell vorzunehmen. Und wir können mal bei unserem Distributionsbeispiel bleiben und wir könnten uns jetzt überlegen, ob wir bestimmte Tätigkeiten in die USA verlagern, die bisher vielleicht in Deutschland gemacht werden. Also zum Beispiel die Lagerhaltung oder auch die Verzollung an sich oder zum Beispiel auch Qualitätskontrolle, sodass wir im Grunde argumentieren können, unser Distributor, den wir in den USA haben, der macht jetzt mehr als vorher, weil er zum Beispiel sich um die Lagerhaltung kümmert oder eben die Verzollung übernimmt oder einen bestimmten Teil der Qualitätskontrolle übernimmt. Und dafür muss er eben auch eine gewisse Vergütung haben. Und insofern muss ich eben meinen Preis anpassen beziehungsweise meinen Verrechnungspreis reduzieren, sodass dann die US-Gesellschaft ein bisschen mehr Marge haben kann für diese Tätigkeiten. Und das wäre eben auch wieder eine Reduktion des Zollwertes. Da hätten wir den gleichen Ansatzpunkt, nur wir würden jetzt im Grunde das TP-Modell oder das Geschäftsmodell anpacken und ein bisschen verändern. Und wir müssen hier natürlich aufpassen beim Thema Funktionsverlagerung. Wenn wir jetzt wirklich werthaltige Tätigkeiten aus Deutschland in die USA bringen, kann natürlich der Verdacht aufkommen, jetzt auf deutscher Seite, dass es sich hier um eine Funktionsverlagerung handelt und gegebenenfalls Gewinnpotenzial von Deutschland in die USA verlagert worden ist. Das Ganze müsste auf jeden Fall gut dokumentiert werden und man muss es vor allen Dingen erstmal gut analysieren, dass man da nicht in so ein Risiko reinläuft. Die andere Überlegung wäre natürlich, und das haben wir auch in diesem Beispiel, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt hatte, diskutiert oder diskutieren das aktuell, ist, dass man eben nicht nur eine Distributionsgesellschaft in den USA hat, sondern wirklich auch eine Produktion aufbaut, um dann das Zollthema zu vermeiden. Man könnte ja sogar auch denken, dass das eigentlich am Ende die Strategie ist, vielleicht von Herrn Trump, dass er da die Industriebasis stärken möchte in den USA. Hat er ja auch in verschiedenen Reden gesagt, dass die Automobilhersteller ihre Autos eben doch dann bitte in den USA bauen sollen. Aber ganz so einfach ist das nicht. Hattest du ja eben auch schon ausgeführt, Michael, gerade bei der Automobilproduktion. Aber es kann natürlich in einigen Geschäftsmodellen zumindest mal eine Option sein, darüber nachzudenken, ob man nicht teilweise oder ganz die Produktion dann für den US-Markt auch in den USA stattfinden lässt. Wobei man sich dann eben immer, hatten wir vorhin auch schon kurz das Thema, aus verschiedenen Perspektiven heraus überlegen muss, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Die Frage wäre ja zum Beispiel auch, brauche ich dann trotzdem noch Vormaterialien, die aus Deutschland oder aus der EU kommen und da würde vielleicht auch ein Zoll drauf anfallen oder aus irgendeinem anderen Land, aus China oder aus Mexiko oder woher auch immer, wo dann eben vielleicht auch ein Zoll drauf ist. Oder kann ich tatsächlich alles in den USA sourcen? In dem Beispiel, was wir jetzt da gerade haben mit einem Mandanten, ist es eben so, dass die uns sagen, diese Vormaterialien, die bekommen wir in den USA, die sind da aber teurer. Also da ist die Rechnung dann wieder eine ganz andere. Also da muss man sicherlich ganz viele Aspekte mitbedenken. Und vor allen Dingen haben wir hier natürlich auch das Funktionsverlagerungsrisiko. Wenn wir eine Produktion, die vorher in Deutschland stattgefunden hat, in die USA verlagern. Also ist Vorsicht geboten und man muss es auf jeden Fall auch gut analysieren. Ein Spezialfall, den wir eben da aktuell gerade haben bei einem Mandanten, ist, wenn man noch gar keine Legal Entity hat in den USA, dass man dann eine Distributionsgesellschaft zum Beispiel dort aufbaut und die dann eben auch mit bestimmten Tätigkeiten ausstattet, wie zum Beispiel Lagerhaltung, Qualitätskontrolle und so weiter und dann eben diesen First-Sale-Gedanken aufnimmt, den du eben hattest, Michael, und eben sagt, wir nehmen jetzt nicht den Preis für die Verzollung, den wir an unseren Kunden in den USA berechnen, sondern wir nehmen dann eben den Verrechnungspreis, den wir an unsere Vertriebsgesellschaft in den USA belasten, der natürlich ein bisschen niedriger ist, und sparen uns dadurch in der Gesamtkalkulation einen gewissen Anteil von dem Zoll, weil eben der Zollwert niedriger ist in dem Fall. Das wäre vielleicht auch ein denkbarer Weg, ist wie gesagt ein Beispiel, was wir gerade haben. Genau, das wären so die Ansatzmöglichkeiten.
Ja, bitte. Letztendlich zeigt sich ja hier, wir haben hier dieses Zwischenspiel zwischen Zoll und Verrechnungspreis. Mhm. Und auch wenn ich natürlich als Zollberater immer hinter jedem Modell sofort Zollimplikationen sehe, müssen wir ja mal zugestehen, es gibt halt auch TP-Modelle, die sind halt gestaltet worden, weil es keine Zollbelastung gab. Mhm. Und das ist jetzt das Spannende, dass wir quasi einen Mittelweg finden, um sowohl Zoll als auch TP dann halt besser hier ja zu alignen, kann man vielleicht sagen.
Absolut. Und ich muss sagen, was ich erstaunlich fand, ich weiß nicht, welche Erfahrung du da gemacht hast. Wir hatten jetzt gerade kürzlich ein Roundtable bei uns in Nürnberg, wo wir eben auch dieses Thema Zoll und Verrechnungspreise besprochen haben. Da war deine liebe Kollegin Sandra Reichelsdorfer dabei. Und da haben wir natürlich vor allen Dingen die Steuer- und TP-Leute von unseren Mandanten und von anderen Unternehmen aus der Region da. Und haben dann eben auch mal so in die Runde gefragt, wie beschäftigt Sie das Thema denn eigentlich im Moment und wie sehr beschäftigen Sie Zollthemen eigentlich überhaupt? Und das war eigentlich noch recht verhalten, was mich ein bisschen gewundert hat. Und vor allen Dingen diese Connection in den Unternehmen zwischen der Zollabteilung und der Steuerabteilung beziehungsweise den Leuten, die Verrechnungspreise machen, schien in den meisten Fällen auch nicht so ausgeprägt zu sein. Also viele haben dann gesagt, ja toll, das macht bei uns irgendwie die Logistik und so, da haben wir gar nicht so viel mit zu tun. War so ein bisschen unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, aber das hat mich eigentlich ein bisschen überrascht. Und das, denke ich, ist ja was, wo man jetzt sicherlich ein bisschen anders vorgehen muss in der aktuellen Situation.
Ja, wir haben ja sicherlich die Situation, das Thema Trump und Chaos, nenne ich es jetzt mal, ist auf C-Level-Ebene angekommen. Mhm. Und auf der Ebene ist es erstmal egal, wer wo was jetzt genau macht. Ob jetzt Zoll in der Steuerabteilung sitzt oder in der Logistik sitzt, ob man miteinander spricht oder nicht miteinander spricht, ob man Daten austauscht oder nicht Daten austauscht. Die Herausforderung ist jetzt halt gesamtheitlich und dementsprechend sehe ich derzeit nur Mandanten, die sich jetzt zusammenraufen, auch wenn sie in der Vergangenheit auch gut ohne einander leben konnten. Und ja, das führt uns eigentlich zum Thema, naja, was eigentlich jetzt konkret machen. Mhm. Also mein Ratschlag wäre Lage beobachten, um zu sehen, was bis zum 2.4. passiert. Dann am 2.4. schauen, was da tatsächlich kommt. Und eigentlich ab sofort die Zeit nutzen, um Transparenz herzustellen, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, zu reagieren. Ja. Ansonsten, glaube ich, kann ich nur raten, Tagesschau gucken. Das ist, mein Sohn ist politisch interessiert und er sagt, Papa, Popcorn habe ich rausgeholt, mal gucken, was Trump heute wieder gefritzt hat. Mhm. Und ich glaube, da fährt man derzeit sogar am besten mit.
Ja. Absolut. Ich denke, das ist das Thema für nächste Woche, ne? Was passiert am 2.4.? Ich hätte gesagt, wir können uns eigentlich direkt schon wieder für die nächste Folge verabreden, Michael.
Gerne.
Können wir ja mal schauen, ob wir dann die nächste Aufzeichnung im April irgendwie machen. Ich sag auf jeden Fall ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich finde das Thema sowieso ultra interessant, wenn es nicht doch auch eine gewisse Drastik irgendwie haben würde, denke ich mal, für einige Unternehmen. Und ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt und werden uns da sicherlich nochmal mit den einen oder anderen Gedanken zu melden zu dem Thema.
Super, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Danke dir, Michael. Bis demnächst.
Tschüss. Ciao.